Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier ist der FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 72, heute am 8. Mai. Ausnahmsweise mal mit mir, Markus Jung, und wie immer
mit Corinna Budras. Konstantin ist heute im Urlaub, deswegen haben wir das Vergnügen, dass Markus mal wieder zu uns spricht. Und regelmäßiger Hörer unseres Podcasts werden wissen, dass es inzwischen tatsächlich Institutionen gibt, die sogar Geld in diesen Podcast stecken. Also das Wissen weiß man zumindest seit letzter Woche. Da hatten wir zum ersten Mal Werbung, und auch in dieser Woche ist es wieder das Bundesjustizministerium, das hiermit für sein Multimedia-Projekt zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes werben möchte. Das ist ein interaktives Storytelling, und jetzt hören wir da mal rein.
Eigentlich müsste ich tot sein, wie die meisten meiner Freunde und Kameraden. Wie Abermillionen Menschen, die dem Zweiten Weltkrieg und dem Naziregime zum Opfer gefallen sind. Aber ich bin unversehrt. Ich darf Zeuge sein, wie Deutschland in eine neue Zeit aufbricht. Ich bin Karl der Stenograf. Ich bin dabei, wenn wir uns das Grundgesetz geben. Ich berichte euch live aus dem Jahr 1949. Melde dich jetzt an unter www.70-jahre-gg.de und sei dabei, wie Deutschland seine Freiheit wiederfindet.
Ja, und da sind wir jetzt wieder in unserem Podcast und beginnen gleich mal mit den Themen, die wir jetzt besprechen wollen. Da begeben wir uns gleich mal ins Darknet. Da hat es vergangene Woche einen spektakulären Fang gegeben. Es geht natürlich wieder um Drogen, illegale Geschäfte, und als all das wird uns Markus gleich mal vorstellen. Dann kommen wir zu einem spektakulären Fall, der Anfang Mai vom Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne entschieden wurde. Da ging es um die Sportlerin Caster Semenya, eine sehr erfolgreiche 800-Meter-Läuferin, die mit einem erhöhten Testosterongehalt ausgestattet ist. Und die Frage war, ob sie dazu gebracht werden kann, diesen mittels Medikamenten
abzusenken,
genau. Also das war jedenfalls etwas, was auch international für große Furore gesorgt hat. Und da das wirklich ein ganz interessanter Fall ist, wollten wir den hier auch mal behandeln. Dann hat der EuGH etwas ziemlich Ungewöhnliches gemacht. Er hat nämlich ein Gutachten veröffentlicht über das internationale Schiedsgerichte, die jetzt im Zusammenhang mit CETA verhandelt wurden. Auch das wird uns Markus vorstellen. Und dann gab es einen sehr lustigen, drolligen Fall vor dem Amtsgericht Riesa in Sachsen. Und zwar ging es darum, ob eine Drohne einfach abgeschossen werden kann. Also da hatte ein Mann sich daran gestört, dass eine Drohne mit Videokamera über sein Haus geflogen ist, und hat sie selbsthändig abgeschossen mit einem Luftdruckgewehr. Und es ging um die Frage, ob er sich strafbar gemacht hat damit, natürlich in Sachen Sachbeschädigung. Und diesen Fall, der auch heiß diskutiert wurde, werden wir später nochmal besprechen. Und dann haben wir natürlich das gerechte Urteil, ist ja klar, diesmal auch. Konstantin ist ja zwar nicht da, aber es wird auch das Adelsrecht streifen. Das wollen wir hier sozusagen stellvertretend für ihn in Würde über die Bühne bringen. Da ging es um eine ganz lustige Konstellation, wie ein adeliger Name, der doch ein bisschen zu lang geraten ist, im Personalausweis abgekürzt wurde. Da kommen wir aber später zu. Ach, ich wollte vielleicht, bevor wir zu den Themen kommen, noch mal einen kleinen Aufruf starten, denn eigentlich finde ich zum Beispiel auch ein Thema, hatten wir hier auch auf unserer Liste, nämlich den Klimanotstand. Ja, und wir versuchen ja immer, aktuelle Themen zu behandeln. Vergangene Woche war es eben Konstanz, die den Klimanotstand ausgerufen haben, und es gibt auch schon andere Länder und andere Städte, die dem gefolgt sind, also die das für sich gemacht haben. Aber interessanterweise ist das wirklich eine relativ neue Rechtsmaterie, und ich wollte jetzt einfach mal um Meinung bitten, ja, und um vielleicht sachdienliche Hinweise, wer das gerne mal tun möchte, kann sie hinterlassen, zum Beispiel auf unserer Blogseite, wo wir auch immer auf diesen FAZ-Podcast hinweisen. Das wäre blogs.faz.net/Einspruch. Da findet man immer die Folge und da kann man lustig kommentieren, kann man nette Hinweise geben. Und wenn jetzt genug zusammenkommt, wie gesagt, noch ein sehr neues Thema, dann würde ich das auch gerne mal in den nächsten Folgen besprechen. Aber diesmal war mir ehrlich gesagt die Sachlage noch zu dünn. Ich glaube, das Thema gibt mehr her. Also das wollten wir jetzt mal auf diese Weise machen.
Ja, da stimme ich dir zu. Das ist ein Thema, das uns gesellschaftspolitisch als auch juristisch lange, lange noch beschäftigen wird. Aber wie Corinna das eben schon gesagt hat, großen, prominenten Fälle in Deutschland. Wir haben eine Klage dieses peruanischen Bauern gegen RWE. Das würde mir ad hoc einfallen. Und dann gibt es natürlich noch diesen großen Fall in den Niederlanden, Klage gegen die niederländische Regierung, mehr zu tun für den Klimaschutz. Das sind prominente Fälle, aber in der Fülle sind sie zumindest juristisch in der Justiz noch nicht angekommen.
Ja. Gut, aber jetzt kommen wir mal zum Darknet. Das beschäftigt ja die Justiz schon seit geraumer Weile. Was ist denn da vergangene Woche passiert,
Markus? Ja, das Bundeskriminalamt hat unter großem Zeitdruck am vergangenen Freitag eine Pressekonferenz abgehalten. Also man hat früh morgens da bekannt gegeben bekommen, kommt bitte alle zu uns nach Wiesbaden. Es gibt doch einen Durchbruch in einer langen und sehr aufwendigen, komplexen Ermittlungsarbeit unter Zuhilfenahme vieler ausländischer Partner. Also war also eine mehrere internationale Strafverfolgungsbehörden eingebunden, unter anderem aus Amerika, aber auch aus den Niederlanden. Und zwar geht es um den Online-Marktplatz, den illegalen Online-Marktplatz, der sich nennt Wall Street Market. Hm. Und in diesem Zusammenhang haben Ermittler lange versucht rauszubekommen, wer diesen Wall Street Market betreibt, der in seinem Rahmen im Darknet extrem erfolgreich gewesen ist. Ich kann vielleicht später noch was zu den Zahlen sagen. Dann kamen Hinweise, haben sich verdichtet, dass die Betreiber und die Administratoren dieses Online-Marktplatzes doch drei Deutsche sein sollen. Man muss ja immer auch, Unschuldsvermutung gilt ja jetzt auch noch hier. Trotz Abschluss der Ermittlungen sollen drei Deutsche sein, Männer im Alter zwischen 22 und 31 Jahren, die in Baden-Württemberg, Hessen und in Nordrhein-Westfalen wohnen. Und kurz nach den Osterfeiertagen haben sich die Hinweise so weit verdichtet, dass dann verschiedene Polizisten der Landeskriminalämter als auch des Bundeskriminalamts unter Leitung einer Sondereinheit von Staatsanwälten hier in Frankfurt da Zugriff vorgenommen haben. Die Männer wurden verhaftet und sitzen jetzt in Untersuchungshaft, denn sie werden verdächtigt, diesen doch sehr umtriebigen Online-Marktplatz im Darknet verwaltet zu haben und versucht haben, am Schluss doch erhebliche Gelder zur Seite zu schaffen. So ist man denen letztendlich auch unter Zeitdruck auf die Schliche gekommen.
Ah ja, wie denn genau? Wie ahnte man, dass es da auch Deutsche sein müssen?
Es gibt verschiedene Gesichtspunkte. Vielleicht sollte man nochmal generell was zum Darknet sagen und wie das so ist. Wir haben uns ja jetzt auch in verschiedenen Artikeln schon mit beschäftigt. Das Darknet ist ja erstmal eine Sache, die man von zwei Seiten betrachten muss. Es ist quasi ein, wie ich gelernt habe, wurde auch da hingewiesen, es wäre falsch zu sagen, es ist ein abgeschirmter Bereich des Internets, aber es ist ein Teil des Internets, in dem man nur gelangt, wenn man bestimmte Browser nutzt und auch bestimmte Seiten mit Kennung, Entkennung dann auch kennt oder zu diesen eingeladen wird. Als Browser benutzt man gängigerweise diesen Tor-Browser, der entwickelt wurde eigentlich auch, um Informationen zu verschlüsseln und auch die Identitäten von Nutzern zu verschlüsseln, denn das ist ja wieder die Seite des Darknets, die auch immer wieder von den Befürwortern freier Kommunikation dann auch dargestellt werden. Nur dank solcher Tor-Browser ist es beispielsweise möglich, Aktivisten oder Dissidenten in Regimen, Diktaturen überhaupt noch zu kommunizieren. Mhm. Ansonsten würden die ja im normalen Internet überwacht werden. Dieser Tor-Browser macht es also möglich, weitgehend deine Identität und deine IP-Adresse, die ja jeder von uns hinterlässt, wenn er im Internet unterwegs ist, dann zu verschleiern.
Sag nochmal ganz kurz, warum ist es falsch zu behaupten, das wäre ein abgeschirmter Bereich? Ich finde, es klingt sehr
für mich klang es auch so wie ein abgeschirmter Bereich, aber man müsste, glaube ich, technischerweise richtig sagen, es ist ein eigener Bereich des Internets, über den du nur gelangst, wenn du quasi eines dieser Portale nutzt und wenn du genau weißt, welche Seiten du da ansteuern musst. Hier reden wir also über Kriminalität, die stattfindet im Bereich, im normalen Internet würde man von E-Commerce reden, hier redet man aber halt einfach von illegalen Online-Plattformen.
Von E-Crime.
E-Crime, Cybercrime, das ja ganz verschiedene Facetten haben kann. Eine leider in Vergangenheit ja sehr häufig auftretende Kriminalität, die dann auch verfolgt wurde, strafrechtlich verfolgt wurde, sind Kinderporno, Tauschbörsen. Elysium ist beispielsweise ein großer bekannter Fall aus dem vergangenen Jahr gewesen. Da gab es ja auch, korrigiere mich jetzt, war letztes Jahr, aber es war auf jeden Fall vor kurzem dann auch der Prozess, über den auch hier die Kollegen aus der Politik berichtet haben. Auch deutsche Administratoren, die sich da zu verantworten hatten vor Gericht. Und in unserem Fall beim Wall Street Market geht es eigentlich um das Thema illegale Onlinehandel und vor allen Dingen im großen Stile mit Betäubungsmitteln, verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, Schadenssoftware, ausgespähten Nutzerdaten und original und gefälschten Passdokumenten. Man muss sich das also vorstellen, dass diese Struktur aufgebaut ist wie eBay oder auch andere bekannte Online-Händler. Es gibt Angebote, es gibt Händler, die sich da vorstellen, die ihre Angebote dann preisgeben an Käufer und über diese Kauftransaktionen, die da stattfinden, finanziert sich der Markt wiederum, weil für jeden Kauf, jede Transaktion, die da stattfindet, die anonym stattfinden, deswegen wird da im Regelfall auch nicht, also im absoluten Regelfall nicht mit Bargeld gezahlt, sondern mit Kryptowährung. Bitcoin ist beispielsweise ja die bekannteste. Und da werden die Transaktionen abgewickelt und von diesen Geldern bekommen die Betreiber, die Administratoren der Plattform eine kleine Provision, die unterschiedlich im Bereich, wie wir jetzt festgestellt haben, zwischen 2% und 6% des Umsatzes des jeweiligen Käufers liegt. Um euch jetzt mal ein paar Daten zu geben zu diesem Portal, das wird euch ja interessieren. Wall Street Market ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen. Das hat aus verschiedenen Gründen das Wachstum zu tun, denn richtig los geht das eigentlich vor 7, 8 Jahren mit dem wohl bekanntesten Online-Markt Silk Road, also zu Neudeutsch Seidenstraße, der in Amerika ausgehoben wurde. Denn eigentlich war da auch so mehr der Gedanke, den ich vorhin erwähnt hatte im Darknet, der Betreiber Ross Ulbricht, eine sehr umtriebige Person, hat sich immer so als Robin Hood auch dargestellt. Er wollte da die freie Kommunikation, aber hat natürlich auch ermöglicht, dass es solche Strukturen erstmal gab. Der wurde dann in Amerika verurteilt für seine Tätigkeiten, hat aber auf nicht schuldig plädiert und ist aber trotzdem zu lebenslanger Haft verurteilt worden in Amerika. Insgesamt hat man in den 2,5 Jahren, die Silk Road betrieben wurde, dort Geschäfte im Volumen von laut Schätzungen der amerikanischen Justiz 1,2 Milliarden Dollar abgewickelt.
Das sind schon unglaubliche Summen, die da umgesetzt werden.
Unglaubliche Summen, aber wie immer im Bereich organisierte Kriminalität. Und im Bereich des Wall Street Market, der jetzt laut unserer Informationen ungefähr 3 Jahre am Markt, wenn man das so sagen darf, gewesen sein muss, waren das am Schluss eine Handelsplattform, auf der es 1 Million Kundenkonten gab.
1 Million Kundenkonten.
Über 5.400 Verkäufer, überwiegend von Drogen, aber auch Betrugssoftware und gefälschten Dokumenten. Und zuletzt sollen da über 400.000 Transaktionen abgewickelt worden sein. Und das sind natürlich nicht einzelne Transaktionen, dass jemand kommt und sagt, ich will jetzt mal 2 Gramm Kokain kaufen, sondern wir reden da über wirklich groß angelegte Strukturen und auch wirklich große Summen, die da bewegt worden sind. Man hat bei den Männern, die man da letztendlich dann auch festgenommen hat, ja doch sehr erhebliche Bargeldsummen gefunden, über 550.000 Euro, die lagen dann auch aus im Bundeskriminalamt.
So eine halbe Million.
Die lag da auch aus im Bundeskriminalamt. Ich war ja vor Ort vergangene Woche in Freitag in Wiesbaden beim BKA und man hat also sichergestellt, aufwendige Uhren, viel Schmuck, USB-Sticks, teure Handys, diese 550.000 Euro in kleinen Scheinen. Man ist noch am Ausrechnen, wie viel Bitcoins und auch noch andere Kryptowährungen man da zusammenbekommt. Ein großer auffälliger weißer Sportwagen stand auch noch vor der Tür. Also doch, man sieht
das ganze Paket.
Crime does pay in diesem Content natürlich auch wieder mal. Du hast gefragt, wie ist man denen auf die Schliche gekommen? Die Ermittlungen sollen nach Auskunft der verschiedenen Behörden, da waren auch Beamte des FBI und des DEA, das ist ja die amerikanische Drogenbehörde, dem einen oder anderen vielleicht auch aus der Serie Breaking Bad bekannt, vor Ort gewesen. Es war die niederländische Sondereinheit zur Bekämpfung von Cybercrime dabei. Und in Deutschland federführend war eine Sondereinheit der Staatsanwaltschaft, Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, das sogenannte CIT, das ist die Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität, die unter anderem auch diesen Kinderpornoring aufgehoben haben, hops genommen haben, Elysium, und die sind sehr versiert, das ist sind eine Einheit von knapp 10 Staatsanwälten, die sehr eng mit dem Bundeskriminalamt zusammenarbeiten. Und Hinweise kamen offenbar aus Amerika, weil ein Großteil der Kunden offenbar auch in Amerika eingekauft hat und Käufer da auch verkauft haben. Da wurden auch mehrere große Drogenhändler auch mittlerweile schon verhaftet. Es gibt auch da Anzeigen gegen diese drei mutmaßlichen Betreiber des Netzwerkes. Und ein Indiz soll gewesen sein, dass man in dieser Anwahlmöglichkeit von Sprachen auf dem Wall Street Market doch schon sehr schnell gesehen hat. Englisch als universale Sprache, Russisch, aber auch Deutsch. Ja. Und dann ist es immer gewissermaßen ein Indiz, wenn du schon Deutsch anwählst, dass dann auch möglicherweise nicht nur deutsche Kunden da sind, sondern auch vielleicht Betreiber. Und was man dann in verschiedenen Internetforen auch liest und auch Online-Medien, soll es doch auch den ein oder anderen gegeben haben, der möglicherweise diese drei Anbieter verpfiffen hat. Es ist davon die Rede, dass in anderen Online-Foren im Darknet IP-Adressen veröffentlicht wurden, die darauf hingewiesen haben, wo diese Server stehen. Denn bei diesen Online-Markets ist es natürlich nicht so wie bei Amazon, dass die irgendwo so eine Serverfarm haben, die steht irgendwo, sondern man erschwert es ja, im Darknet Kommunikation nachzuvollziehen, auch den Standort zu ermitteln. Und die haben also eine sehr, sehr komplexe Serverinfrastruktur gehabt, wie die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben haben, an insgesamt 24 verschiedenen Plätzen hatten, die ihre Server stehen, überwiegend in den Niederlanden, deswegen die niederländische Polizei dabei, in Deutschland aber auch in Rumänien. Und so wurde das jeweils verschlüsselt und man kam also dann aus verschiedenen Gesichtspunkten denen auf die Schliche und hat dann in der zweiten Aprilhälfte diese Männer festgesetzt. Auf die wartet jetzt das Verfahren gewissermaßen.
Und wie sieht es denn rechtlich aus? Also was sind das für Straftatbestände, die da durchgehechelt werden dann im Verfahren?
Ja, also ist nicht einfach, also nicht untrivial, weil das einerseits Beihilfetaten sind im Zusammenhang mit Betäubungsmittelgesetz, also ein ellenlanger Paragraph, der Beihilfeleistungen zur Verschaffung einer unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, das ist, glaube ich, so der richtige Terminus in dem Kontext, gegen die jetzt ermitteln wird. Aber natürlich sind das Bereiche der organisierten Kriminalität, die auch noch ganz andere Straftaten möglicherweise beinhalten. Große Kritik auf jeden Fall seitens der Strafverfolgungsbehörden ist ja immer noch diese Gemengelage, dass man für diese Straftaten wie Betreiben eines illegalen Onlinehandels in Deutschland immer noch keinen eigenen Straftatbestand hat. Da gibt es Initiativen mittlerweile auf Bundesebene, auch auf Länderebene. Die werden auch sehr kontrovers diskutiert, weil das ja einerseits immer auch mit dem Thema Daten, aber auch private Kommunikation und dem Aspekt zu tun hat, den ich eingangs erwähnte. Für was wurde denn eigentlich dieses Darknet ursprünglich mal konzipiert? Und das konterkariert das nochmal. Aber man muss einfach sagen, kriminelle Strukturen werden sich immer ihre Nischen suchen und werden immer dann auch da, wo der Staat mögliche neue Straftatbestände schafft, wieder eine neue Nische für sich entwickeln. Und die Staatsanwälte mit auch Bundeskriminalamtspräsident haben sich da nicht gerade sehr glücklich geäußert. Die wünschen sich also doch deutlich mehr Befugnisse, Exekutivbefugnisse, wie sie gesagt haben, und Schaffung neuer Straftatbestände. Also wir sind da wirklich an einem laufenden, auch rechtspolitischen Prozess, der sich da entwickelt. Sehr spannend.
Ja, prima. Also dann werden wir sehen, wie das weitergeht. Wird uns sicherlich auch im Podcast noch das eine oder andere Mal beschäftigen. Und jetzt kommen wir zum Internationalen Sportgerichtshof Kass. Den hatten wir hier schon ganz hin und wieder mal. Claudia Pechstein zum Beispiel war auch eine, die sich da über Jahre hinweg gegen Urteile gewehrt hat. Und nun ging es, wie gesagt, um die wirklich außergewöhnliche südafrikanische Läuferin Caster Semenya, die sehr, sehr erfolgreich gewesen ist, auch in den letzten Jahren, aber schon seit geraumer Zeit.
Auch noch aktuell ist, also bis vor kurzem, ja genau.
Und der Punkt ist, und womöglich jetzt ja natürlich auch weitermacht, nur eben mit dem Hinweis, dass sie da künftig ihren Testosterongehalt auf ihn einwirken muss, was wirklich eine ziemlich bizarre Konstellation ist. Aber vielleicht fangen wir mal von vorne an. Im Jahr 2009 wurde eben Caster Semenya in Berlin Weltmeisterin über 800 Meter. Und das wurde schon mit ja, Argwohn und Kritik begleitet, dieser Erfolg, weil sie eben schon eine sehr imposante Erscheinung ist, eine sehr tiefe Stimme hat, breite Schultern, sehr maskulines Auftreten und man schon immer sozusagen in diesem Zusammenhang diskutiert hat, ob sie quasi zu männlich ist für diese Kategorie, für diese Wettkämpfe. Und daraufhin hat eben der Leichtathletikverband IAAF Testosteronwerte erstmalig festgelegt, eben auch ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Das ist ja auch ein ziemlicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Sportler. Also die haben eben festgelegt, dass eine Frau nur dann sozusagen im Frauenwettbewerb starten darf, wenn ihr Testosteronwert weniger als 5 Nanomol pro Liter Blut beträgt. Und dazu muss man wissen, bei Frauen ist der Testosterongehalt üblicherweise unter 2, bei Männern liegt er bei 7,8 plus. Das geht hoch bis fast an die 30er Grenze. Also da gibt es bei Männern in der Tat eine riesige Spannbreite. Das sind übrigens alles Zahlen, die ich tatsächlich vom KAS habe, also vom Internationalen Sportgerichtshof, der dazu eben eine Pressemitteilung veröffentlicht hat. Und daran haben die sich eben orientiert. Zunächst haben sie, glaube ich, die Grenze auf 10 Nanomol pro Liter Blut festgelegt und dann wurde es tatsächlich später noch verringert, eben auf 5. Und das war jetzt eben etwas, wogegen sich diese südafrikanische Läuferin eben gewehrt hatte. Sie hatte eben dann im, also verschärft wurden die Grenzwerte übrigens 2018, ja. So, und jetzt musste eben der KAS darüber entscheiden, inwieweit das zulässig ist, diese Testosteronwerte einzulegen, ja,
Man muss da vielleicht auch zu sagen, das ist deswegen ein sehr prominenter Fall, weil Caster Semenya eine Athletin ist, die ihre Disziplin 800 Meter jetzt fast ein Jahrzehnt lang total dominiert hat, immer gewonnen hat. Ich glaube, es gab natürlich zwischendrin Phasen, wo sie in Bezug dieser Rechtsstreitigkeiten doch irgendwie auch, weiß nicht, ob sie gesperrt war, das vom internationalen Leichtathletikverband, aber es wurde immer mit Argwohn gesehen. Aber gerade deswegen, es ist nicht, wir reden nicht über irgendeine kleine Leichtathletin aus einem Schwellenland, sondern das ist wirklich eine sehr prominente Figur in der internationalen Leichtathletik.
Ja. Genau. Leichtathletik, mein lieber Markus, ist ja auch etwas, was dich mit ihr verbindet, ne? Magst du dich hier vielleicht mal outen?
Nur weil ich in meiner Jugend bis zum Gymnasium auch die 800 Meter gelaufen bin. Das sieht man mir heute aber nicht mehr.
Ja, und auch sehr erfolgreich. Ja. Hast du mal deine Werte mit ihren verglichen?
Nee, aber ich habe höhere Testosteronwerte, glaube ich.
Naja, also Fakt ist jedenfalls, wie gesagt, das ist ja wirklich eine hochdelikate Frage. Inwieweit darf man sowas festlegen? Und der KAS hat jetzt eben festgelegt, dass ist so, ja, also das darf man. Das ist hier zwar eine Diskriminierung, insoweit haben sie der Läuferin also das tatsächlich zugestanden und gesagt, ja, das ist in der Tat durchaus ein Eingriff hier, aber er ist zu rechtfertigen, weil er eben angemessen ist und auch notwendig, um die Integrität weiblicher Läuferinnen zu schützen, ja. Vielleicht muss man da auch nochmal sagen, der KAS ist ja interessanterweise auch ein internationales Schiedsgericht sozusagen, ja, also läuft eben jenseits quasi der staatlichen Gerichte, ist eingerichtet worden 1984 vom Internationalen Olympischen Komitee und gilt eben als die letzte Entscheidungsinstanz für eben solche delikaten Fragen, auch um eine Vereinheitlichung festzulegen, ne, in solchen sportrechtlichen Fragen, denn da sind dann, werden dann eben Richter aus 87 Nationen gestellt und letztendlich gibt es nur eine Möglichkeit, tatsächlich das vor staatlichen Gerichten zu tragen, nämlich die Entscheidung kann vor dem Schweizer Bundesgericht angefochten werden und dann womöglich auch noch vor europäischen Gerichten. Also aber dieser Weg steht eher hier auch noch offen.
Also die könnte möglicherweise noch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. Das wäre denkbar.
Zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ja. Und der Punkt ist, es wurde wirklich auch sehr international sehr kontrovers diskutiert, weil, wie gesagt, der Eingriff ja auch groß ist. Es gab übrigens einen sehr interessanten Artikel von Paul Lamberts, eben auch einen sehr rührigen Sportrechtler, der auf Twitter sehr aktiv ist und der auf LTO, auf der Legal Tribune Online, eben interessanten Artikel geschrieben hat und das auch harsch kritisiert hat und gesagt hat, naja, also letztendlich ist das einfach viel zu weitreichend, was da gemacht wird, ein viel zu starker Eingriff, denn letztendlich lebt der Sport ja durchaus auch davon, dass es unterschiedliche körperliche Konstitutionen gibt. Also beziehungsweise das ist etwas, womit der Sport schon seit langem leben kann. Ja, also die Basketballer sind natürlich auch deswegen so erfolgreich, weil sie so groß sind. Ja, und da findet natürlich auf dem Weg dahin eine gewisse Auslese statt. Das heißt, wir beiden Knubbel, lieber Markus, haben wahrscheinlich niemals ernsthaft eine Basketballkarriere angestrebt.
Also nach den 800 Metern habe ich lange Jahre Basketball gespielt, liebe Kollegin.
Wirklich, ist das so?
Aber als Aufbauspieler, da ist man dann ein bisschen kleiner. Da konnte ich dann mit den 1,84 doch noch.
Vor allen Dingen der empörte Blick hätten jetzt unsere.
Gut, das ist kein Videopodcast. Genau.
Also ich jedenfalls habe das nie angestrebt. Also beziehungsweise ich habe es auch tatsächlich mal gemacht, aber dann sehr schnell festgestellt, dass ich da an meine Grenzen stoße. So, also dieser Vergleich ist ja tatsächlich ein veritabler. Auf der anderen Seite gab es wirklich auch einen ganz interessanten Artikel, der international auf einem internationalen Laufmagazin erschienen ist. Den stellen wir auch gerne in die Shownotes. Fand ich interessant, weil der moniert hat, dass sozusagen der Fakt nirgendwo eine Rolle spielte, jedenfalls oft unter den Tisch gefallen ist, dass sie eben intersexuell ist. Also die das, was jetzt wohl auch vom Carsten eine Rolle spielte, ist, dass sie eben tatsächlich die Läuferin hat eine XY-Kombination, ist also genetisch ein Mann, hat aber, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, eben bei diesen intersexuellen Konstellationen. Also es gibt die Chromosomen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Frage, wie sozusagen die Geschlechtsorgane und auch die Hormone ausgestaltet sind. Und da ist oft die Kombination eben so beim XY-Chromosom, dass zum Beispiel die Hoden nach innen gewachsen sind und tatsächlich nach außen keine männlichen Geschlechtsorgane eine Rolle spielen. Also, und insofern fällt sie in eine Sonderkategorie und die Frage ist tatsächlich, ob diese Sonderkategorie auch besondere Regeln rechtfertigen, also die Tatsache, dass eine Frau wie sie nur dann in einem weiblichen Wettkampf starten darf, wenn sie ihre Testosterongehalt durch Medikamente senkt, ja. Und das ist ja natürlich auch eine starke Forderung, ja, muss man tatsächlich auch in dem, was hier auch schon an Schlimmes passiert ist in dem Sport durch Hormonbehandlung, ja, und auch Schicksale, die damit zusammenhängen, eine starke Forderung. Er hat es auch sehr vorsichtig formuliert, muss man eben sagen, hat eben gesagt, das ist etwas, was immer genau beobachtet werden muss. Also auch diese Grenze muss immer wieder auch wissenschaftlich unterfüttert werden, muss auch beobachtet werden, ob in der Tat diese Medikamentenbehandlung eine zumutbare Forderung ist in diesem Zusammenhang. Aber bis jetzt, also dieses Urteil, führt eben einfach dazu, dass sich in diesem Wettbewerb nur stellen dürfen Frauen, die ein Testosterongehalt unter 5 Nanomol eben haben. Wenn ich übrigens gesagt habe, eben, dass sie genetisch, also eben diese XY-Chromosomen hat, dann und quasi diese männliche Konstellation hat, sie gilt aber als Frau, um das vielleicht noch einfach mal deutlich zu machen. Ne? Also die Geschlechtsorgane sind offensichtlich so entwickelt, dass sie als Frau eingeordnet wird.
Ihr merkt also auch, ein äußerst vielschichtiger Fall, ein Fall, den wir auch hier im Podcast so nicht alltäglich, nicht allwöchentlich haben.
Nee, und das ist übrigens wahnsinnig schwer. Ich sage das immer ganz offen, da sozusagen
sich
so drüber zu reden.
Klar.
Ja, nee, und auch so drüber reden, dass man dass die Situation jetzt hier vernünftig einfängt, ne?
Ja.
Das sind eben neue Kategorien, die eben nicht so wahnsinnig häufig auftauchen und wo offensichtlich aber ein Bedarf ist, das sportrechtlich zu fassen. Also ich möchte mich da ehrlich gesagt auch gar nicht positionieren. Ich habe Tim Lambetz gelesen und dachte, ja, klingt sehr gut. Und gleichzeitig dann aber kurz danach aus dem internationalen Lauf Magazin, das auch einen sehr, wie gesagt, einen ganz interessanten Beitrag dazu veröffentlicht hat. Und bitteschön, die Meinungsbildung ist offen. Wollten wir aber jetzt hier einfach mal vorstellen, weil das eben so bemerkenswert war.
Man merkt dadurch, um dann vielleicht auch ins nächste Thema überzuleiten, dass Sport einfach mittlerweile deutlich mehr ist als nur die Freizeitbetätigung, sondern dass es einfach ein großes Geschäft ist, ein relativer politischer und auch gesellschaftsrelevanter Punkt geworden ist und dass immer mehr auch da Regeln und Konformität einerseits erwartet wird, auf der anderen Seite es aber immer wieder Einzelfälle natürlich gibt, über die geredet werden muss, über die man betrachten muss. Und wenn man das transferiert auf, wir sprechen ja in einem juristischen Podcast, finde ich dann auch ganz spannend, dass man auch sieht, Sportrecht ist kein Exotentum mehr.
Nee.
Es gibt einen eigenen Fachanwalt, vorhin erwähnter Paul und auch andere Kollegen, die auf Twitter sehr aktiv sind, machen sich ja stark dafür. Man hat dann eine Fachanwaltschaft eingeführt. Es gibt immer mehr Anwälte, die sich für dieses Thema begeistern können. Und das ist ja ein Indiz dafür, wo es Nachfrage und Bedarf gibt an juristischer Beratung oder juristischer Klärung, ist ja wirklich auch was in Bewegung. Das ist definitiv im Sportrecht so der Fall derzeit, ja. Kommen wir zu einem anderen Thema, das uns auch immer wieder bewegt an den Schnittstellen zwischen, wie würde man sagen, Handel, Völkerrecht, Verfassungsrecht, EU-Recht, so die bunte Kiste. Wir müssen nochmal auf den EuGH schauen. Vergangene Woche am Dienstag hat der eine Entscheidung bekannt gegeben, und zwar ging es um das vorhin erwähnte Gutachten zu CETA. CETA, kurz in Erinnerung gerufen, ist das Freihandelsabkommen, das vorläufig anwendbar ist zwischen der Europäischen Union und Kanada. Das ist im Kontext den ganzen Diskussionen und Protesten um TTIP
ein bisschen untergegangen.
Man muss sich einfach klar machen, im Rahmen der Globalisierung haben natürlich die einzelnen Staaten, aber auch die großen Wirtschaftsblöcke unheimlich viele Handelsabkommen miteinander abgeschlossen. Deutschland ist als Exportnation in den letzten 50 Jahren extrem aktiv gewesen, wenn es um den internationalen Handels ging und die Gleichschaffung von Regeln, die es da gibt, hat also unheimlich viele Handelsabkommen abgeschlossen. Wenn ich das so richtig noch im Kopf habe, knapp um die 150. Also ist damit einer der am weitesten verzweigten innerhalb der globalen Handelsstruktur verzweigten Nationen. Hier reden wir aber über ein Handelsabkommen zwischen EU und Kanada, die im Übrigen auch in Deutschland schon die Gerichte beschäftigt hat, denn weiterhin anhängig. Deswegen habe ich ja auch gesagt, CETA ist vorläufig anwendbar. Handelsabkommen ist auch unterschrieben worden von Mitgliedern oder Repräsentanten der EU als auch der kanadischen Regierung. Das muss aber noch ratifiziert werden von den eigentlichen EU-Mitgliedstaaten. In Deutschland steht die Ratifizierung noch aus, denn noch anhängig ist eine Hauptsache Klage gegen die Anwendung von CETA. Es sind aber bereits Eilanträge vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert im Jahr 2017 und seitdem warten wir darauf, wie es in der Sache weitergeht. Jetzt hat aber der EuGH auf Initiative der belgischen Regierung, denn in Belgien gab es ja auch durch deren Struktur, es gibt ja die Wallonie als auch Flandern, verschiedene doch sehr regional geprägte Landesteile, da Unstimmigkeiten zu den Anwendungen von CETA, und die Wallonie hat sich da gewissermaßen ein bisschen rebellisch erwiesen und gesagt, nee, sind bestimmten Dingen nicht zufrieden. Wir bringen das nach oben. Und die belgische Regierung hat gesagt, wir müssen das mal klären lassen in einem Gutachten, grundlegend von den Richtern in Luxemburg. Und es ging vor allen Dingen um das umstrittene Kapitel in CETA zu den Investitionsschiedsgerichtshöfen.
Zu diesem Gutachten musst du jetzt dann nochmal was sagen, weil das ist ja wirklich eine ziemlich ungewöhnliche Konstruktion.
Ja.
Ne? Wir haben jetzt, hier reden immer wieder über normale Urteile, also insbesondere solche, die eben hervorgerufen werden durch nationale Gerichte, die eine Sache vorlegen und die dann eben um eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in einer Sache bitten. Aber so war es hier nicht, sondern das ist eben einfach ein anderer Nebenstrang.
Ein anderer Nebenstrang, also die Regierung in Belgien hat das, da sieht man aus den Aktenzeichen der Rechtssache, den Antrag gestellt in 2017. Seitdem lag das also in Luxemburg zur Bearbeitung. Und in der Tat ist es so, dass wir da jetzt nicht das vorgelagerte Verfahren haben, dass die irgendwo in Belgien bei einem Verwaltungsgericht in Brüssel geklagt hätten und das dann weitergegangen wäre in die höhere Instanz und der hat das dann vorgelegt, sondern nein, die Regierung hat hier sich ganz klar nach Luxemburg gewandt und gesagt, wir müssen das klären. Hier geht es um die Frage, ob die in diesem strittigen Kapitel des Abkommens vorgesehenen Schiedsgerichtshöfe mit dem europäischen Recht vereinbar sind und inwieweit die möglicherweise auch in die eigenen Befugnisse der EU-Mitgliedstaaten oder der EU eingreifen. Und da hat der EuGH doch eine ziemlich klare Trennung vorgenommen und hat damit eigentlich auch die Position der Kommission. Man muss da mal kurz in einem Einschub sagen, die Kommission hat im Zusammenhang mit dem Vertrag von Lissabon doch sehr umfassende Befugnisse bekommen, was das Verhandeln und das Abschließen solcher Freihandelsabkommen betrifft. Die können das also weitgehend über Brüssel steuern. Und der EuGH hat also gesagt, so wie im CETA der geplante Investitionsschiedsgerichtshof, der dann auch mit professionellen Richtern besetzt wäre, vorgesehen ist, zum Schutz von Investorenrechten, das, wie es dann also in CETA normiert ist, das verstößt nicht gegen das geltende EU-Recht. Der EuGH sagt, der darin vereinbarte Mechanismus zur Streitbeilegung ist nicht eine Beeinträchtigung der derzeitigen Regelung zum Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherheit, wir erinnern uns an das berühmte Chlorhühnchen, über das wir ja auch schon mal gesprochen haben, Umweltschutz oder Grundrechte in Frage stellen können. Da sagt der EuGH, das wird gerade nicht beeinträchtigt, denn dieser Investitionsschiedsgerichtshof, der sich dann noch konstituieren muss, der wird sich alleine mit den Streitigkeiten im Rahmen der Handelsbeziehungen beschäftigen. Also es wird keine Entmachtung gewissermaßen nationaler Gerichte oder des EuGHs stattfinden. Es wird kein Unionsrecht beeinträchtigt. Die Kommission hat das natürlich direkt begrüßt. Malmström, die dafür zuständige Handelskommissarin, hat gesagt, die Bürger können damit in volles Vertrauen in den Ansatz der Kommission haben.
Und, richtig. Das möchte man auch nochmal betonen als Kommissarin.
Genau. Um das mal zu verdeutlichen, wir sind da noch auf einem gewissen Weg. Das muss noch ratifiziert werden. Es gibt aber einige Länder, die unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Gutachtens direkt gesagt haben, jetzt setzen wir diesen Prozess weiter auf die Schiene. Das sind Belgien, Österreich, Niederlande. Über Deutschland habe ich schon was gesagt. Und es gibt natürlich noch eine zweite Ebene, die ich noch ganz kurz ansprechen will. Es kommt der Kommission natürlich sehr zu Pass, weil sie sagt, wenn es jetzt schon eine Regelung für CETA gibt, dann müssen wir das, was wir in den Mitgliedstaaten initiieren wollen, also dass es Streitigkeiten, Investorenstreitigkeiten zwischen einem Investor aus einem EU-Mitgliedstaat und einem anderen Mitgliedstaat gibt, die müssen wir ausmerzen. Die wollen ja diese sogenannten Intra-EU-Bits, das ist ein sehr fachspezifischer Ausdruck, ausmerzen. Es soll keine neuen Klagen mehr geben. Um welche Klagen geht es für den Hörer da draußen? Beispielsweise um so einen Fall wie den Fall Vattenfall.
Genau, richtig. Dieses Fass müssen wir jetzt mal ganz kurz aufmachen. Ja. Also denn TTIP war ja auch deswegen so ein Politikum, weil sich so viel Unmut regte gegen internationale Schiedsgerichte. Ne? Also das werden hier viele sicherlich noch in Erinnerung haben. Also da waren die privaten Geheimgerichte immer ein großes Problem, ja, etwas, was stark kritisiert wurde und was dann tatsächlich dazu führte, dass nach Alternativen gesucht wird. Ne? Genau. Und zeitgleich zu diesen ganzen TTIP-Protesten waren ja die CETA-Verhandlungen kurz vor dem Abschluss, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, ne? Plus die Verhandlungen in Karlsruhe, die war im Herbst 2016. Genau, ja.
Und der Punkt war eben einfach, dass dieser internationale Schiedsgerichtshof, der das sozusagen machen soll, tatsächlich so eine Genese war aus diesen Protesten. Also, dass man gesagt hat, okay, man will eben gerade das nicht durch sozusagen private Schiedsgerichte so ungeregelt sind die ja gar nicht mehr, ne? Aber jedenfalls, man möchte das Ganze institutionalisieren. Und da kommt jetzt dieser feste Schiedsgerichtshof ins Spiel, den wir jetzt hier zu begutachten haben.
Man kann das ganz gut vergleichen mit anderen Jurisdiktionen oder anderen Gerichtszweigen. Es gibt ja auch einen internationalen Strafgerichtshof beispielsweise, an dem man sich orientieren könnte. Da hat man einen klar abgetrennten Bereich. Für was sind die verantwortlich, für was sind die zuständig? Und es gibt vor allen Dingen professionelle Richter. Denn ein großer Kritikpunkt an der jetzt bestehenden Investitionsschiedsgerichtsbarkeit ist ja, dass die dortigen Schiedsrichter, Punkt A, von den Parteien des Rechtsstreits erstmal benannt werden. Das ist ja im Regelfall immer ein dreiköpfiges Gremium. Jede Partei benennt einen Schiedsrichter und die beiden benannten Schiedsrichter einigen sich dann wiederum auf den Vorsitzenden. Also man hat eine gewisse Einflussmöglichkeit als Partei, sowohl als Investor, in dem Fall Vattenfall, also auch Deutschland, sich da jemanden zu benennen. Und diese Schiedsrichter sind im Regelfall, ja, das ist auch der große Kritikpunkt, eben gerade keine professionellen Richter, sondern häufig Rechtsprofessoren, ehemalige Rechtsprofessoren, Partner in internationalen Großkanzleien, die eventuell in einem anderen Bereich dieses Unternehmen beraten und dann natürlich auch einen Interessenskonflikt haben können. Das war ja auch in verschiedenen anderen Investitionsstreitigkeiten immer mal wieder ein Thema. Die Anfälligkeit solcher Schiedsrichter für Interessenskonflikte. Das soll durch diesen internationalen Schiedsgerichtshof, der da in Planung ist, ausgeschlossen sein. Und das wird sehr spannend zu sehen sein, wie sich das einerseits entwickelt. In diesen anderen Streitigkeiten in der EU, die ich erwähnt hatte, ist der Plan, dass keine neuen Streitigkeiten mehr vor Gericht, Schiedsgerichts mehr gebracht werden sollen. Ein großes, prominenter Komplex ist ja beispielsweise alle Streitigkeiten, die es gibt gegenüber südeuropäischen Staaten, die im Bereich Solarenergie unheimlich viele Investoren erstmal ins Land geholt haben und dann durch verschiedene Gesetzessituationen oder auch durch politischen Wechsel im Land eben ihre Versprechen nicht einhalten konnten. Also wir reden über einen Fall oder auch einen ganzen Komplex, in dem es keine eine Seite nur gibt, sondern man muss immer, finde ich, beide Seiten beachten, weil Deutschland hat, das sollte man vielleicht noch abschließend sagen, durch die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit in den letzten Jahrzehnten immens profitiert. Und das sollte man in der ganzen Diskussion, denke ich, auch immer mal wieder bedenken.
So, und letztendlich ist es so, also der Bedarf für die solche Verfahren gibt es und nun auch offensichtlich demnächst ein Gerichtshof, einen ständigen Gerichtshof, der sich genau um diese Konstellation kümmert, eben aber dann trotzdem kein staatlicher ist, ne? Sondern eben ein internationales Schiedsgericht mit festen Richtern und einer festen Struktur, festen Regeln. Und dazu hat jetzt jedenfalls der EuGH sein Platte gegeben, ne?
Wir werden mal sehen, wie weit das dann tatsächlich bis in einen der künftigen Podcasts ein bisschen weitergedient ist. Aber wir schauen von Luxemburg zum kleinen Amtsgericht nach Riesa in Sachsen.
Genau. Ich habe das vorhin einen drolligen Fall genannt. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, weil es natürlich schon eine gewisse Vehemenz da zu sehen ist.
Ja, es ist halt einfach ein sehr bildhafter Fall. Du kannst dir das gut vorstellen, was da passiert ist. Aber vielleicht erzählst du erst mal ein paar Sätzen, was da im Fall zugrunde liegt.
Es war eben ein Mann, der mit seiner Tochter im Garten war und dann eine Drohne über sich hat fliegen sehen. Ja, das sind ja diese Flugobjekte, ferngesteuerten Flugobjekte, die jetzt sich auch immer größer Beliebtheit erfreuen. Die
häufig mit Kameras ausgestattet, ja, natürlich auch.
Genau, und die durchaus auch oft in privaten Händen sind und da jetzt, weil das auch so lange Zeit zumindest ein unregulierter Sache war, da auch vielfach für Aufregung gesorgt hat. Wir haben selbst Flughäfen wurden ja schon wegen Drohneneinsatz gesperrt. Wir erinnern uns an den Herbst vergangenen Jahres, ich glaube, oder Winter war es sogar. Nun ja, und hier ist es eben einfach so, dass ein dieser Flugobjekte sich dann genähert hat, mit Videokameras auch ausgestattet war. Und der Mann hat einfach kurz einen Prozess gemacht, fühlte sich offensichtlich belästigt, hatte Befürchtungen, dass er gefilmt wird, zusammen auch mit seiner Tochter, und wollte sich das nicht gefallen lassen, nimmt sein Luftdruckgewehr, das er offensichtlich bei sich herumstehen hatte, und knallt das Ding ab. Ja.
Die Waffe war also bereit neben ihm gestanden, wenn irgendwas passiert. Ja. Ist auch interessant.
Ja, ist auch interessant. Also insofern könnte man auch viel über diese Konstellation noch sprechen. So, und dann hat der Drohneneigentümer Anzeige erstattet wegen Sachbeschädigung und wollte auch 1.500 Euro dann zurückhaben. So teuer war offensichtlich das Ding. Und das Amtsgericht Riesa musste jetzt entscheiden, durfte dieser Mann diese Drohne einfach selbsttätig abschießen. Ja? Und um mal das Ergebnis vorwegzunehmen, die haben gesagt, darf er. Ja, und die Konstellation ist sehr interessant, die Argumentation ist sehr interessant. Übrigens vielleicht auch durchaus das eine für den ein oder anderen Prüfungsfall denkbar, denn die Selbsthilfe, um die es hier geht, ist ja doch irgendwie etwas, was hin und wieder mal vorkommt im Studium und dann vielleicht auch bei der Prüfung. Und deswegen gucken wir es uns ja ein bisschen an, aber es hat natürlich auch ganz allgemein Reiz.
Ja, also bei so Tatbeständen, dann denkt man erstmal eher an das Strafgesetzbuch, ne? An 32 fortfolgende Notwehr, Nothilfe, aber wir reden hier über was anderes. Über welchen Paragraphen im BGB reden wir denn da heute?
Wir reden hier über 229 BGB, also im bürgerlichen Gesetzbuch verankert, und dort steht geschrieben, wer zum Zwecke der Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört oder beschädigt, handelt nicht widerrechtlich, ich kürze es jetzt ein bisschen ab, handelt nicht widerrechtlich, wenn obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, dass die Verwirklichung des Anspruches vereitelt oder wesentlich erschwert werde. Ja? So. Also, und das können wir mal ein bisschen auseinanderdröseln.
Subsumieren.
Also, ja, jetzt subsumieren wir mal ein bisschen. Also es muss tatsächlich ja ein Anspruch bestehen, ne? Oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ja. Das Ganze ist wirklich, muss man sagen, ein ziemliches Unikum, jetzt wenn man von Nothilfe und Notwehr natürlich absieht im Strafrecht, aber letztendlich ist es eben so, dass man im Zivilrecht vor allen Dingen dann Dinge durchsetzen, also nicht selber durchsetzen soll, sondern sie gerichtlich durchsetzen muss, ne? Wenn man irgendwie was zurückhaben will oder so, dann kann man, wenn es da Differenzen gibt, eben nicht einfach zum Selbsthilfe schreiten, sondern muss eigentlich sozusagen den Gerichtsweg beschreiten. Und es gibt hier offensichtlich eine Ausnahme, die auch nur sehr selten anwendbar sein sollte, wenn das Rechtssystem als solches funktionieren will. Also wenn man jetzt anfängt, sozusagen für jede Konstellation das zu genehmigen, zu erlauben, dann ist wird schwierig, ja, im Zwischenmenschlichen.
Aber wenn wir den Fall uns anschauen, was war denn da konkret in Frage? Gut, wenn da jetzt über was über mein Grundstück fliegt, dann stelle ich mir die Frage, was mit meinen Eigentumsrechten? Weil wenn ich jetzt sofort auf Grundrechte irgendwie rausgehe, dann denke ich immer sofort an Grundrechte, sind ja grundsätzlich erstmal Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Der Staat agiert ja nicht. Jetzt haben wir natürlich immer eine Drittwirkung von Grundrechten, die man da irgendwie konstruieren kann. Aber hier sind wir wohl im Bereich Eigentum und bestimmten Handlungen, die er halt eben nicht dulden wollte über seinem Eigentum. So wie jeder irgendwie, sagen wir mal, Mieter auch ein Hausrecht hat und sagt, na, ich will jetzt das und das in meiner Wohnung nicht dulden, wollte er mich nicht dulden, dass da jemand über seinem Grundstück rumfliegt.
Ja. Denke ich mal, dass das so und gewesen genau, ist. Genau, ne? Es gibt eben einerseits datenschutzrechtliche Bedenken dagegen. Ne? Also da gibt es eben ein Positionspapier, zu dem sich jetzt auch schon Datenschützer Anfang des Jahres geeinigt haben, die ganz klar gesagt haben, auf Basis der Europäischen Datenschutzgrundverordnung braucht es ja immer eine Rechtsgrundlage zur Verarbeitung, ne? Und die liegt hier einfach nicht vor. Und man könnte allenfalls jetzt überlegen, ob es tatsächlich irgendein übergelagertes Interesse des Drohnenbesitzers gibt, ja, das zu nutzen. Aber wird schwer, ne? Also ich meine, was sollte er für einen Grund haben, der höher wiegt als das die Privatsphäre desjenigen, der da wohnt, mit seiner Tochter, ja? Also das ist sozusagen schon das eine. Denn dann ist es übrigens so, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Einerseits können die staatlichen Aufsichtsbehörden, eben die Datenschutzbehörden, dann gegen sowas vorgehen und Bußgeld verhängen. Und auf der anderen Seite hat man aber auch einen zivilrechtlichen Anspruch, das Ganze zu verhindern, ne? Also das wäre dann so ein zivilrechtlicher Abwehranspruch, wie man ihn üblicherweise kennt, 823 in Verbindung mit 1004 BGB. Ja? Und es hat natürlich auch eine strafrechtliche Komponente, weil so Bildaufnahmen im höchstpersönlichen Lebensbereich eben auch von 201a StGB verboten sind oder unter Strafe gestellt sind, sowie die Aufzeichnung des nicht öffentlichen gesprochenen Wortes. Ich weiß nicht, ob das hier noch eine Rolle spielt, aber das wäre jedenfalls auch denkbar. So, und dann gibt es außerdem noch ein Verbot des Einsatzes von Drohnen durch die Luftverkehrsordnung. Auch das ist sozusagen schon verankert, und zwar in § 21b Absatz 1, ich glaube, das ist Nummer 7, ja, wo eben gesagt wird, wenn eine Drohne über Wohngrundstücken fliegt, dann muss der Eigentümer eigentlich ausdrücklich zustimmen. So.
Das ist ja ganz spannend, weil diese Drohnen sieht man ja überall rumfliegen. Das heißt, eigentlich in Zukunft muss man sich Gedanken machen, mache ich das in einem öffentlichen Raum? Mache ich das in einem privaten Raum? Wenn ich quasi auf meinem eigenen Grundstück stehe, könnte ich die ja nur, tatsächlich nur vertikal nach oben steigen lassen. Ich bin immer noch in meinem Bereich. Wann hört mein eigener Bereich auf? Sobald ich aber beim Nachbar bin, könnte ich immer sowas riskieren. Wir haben im Vorgespräch eben noch über den älteren Mann mit der Schrotflinte schwadroniert, der Kinder, die zum Birnenklauen über den Zaun klettern. Das ist nämlich so der Paradefall, den man immer in dem Kontext ja auch mal bei der Selbsthilfe mal diskutiert oder bei Notwehr. Aber das sind ja alles so Konstellationen. Also sehr spannend. Wir sollten aber berücksichtigen, dass wir hier auf Amtsgerichtsebene noch sind. Ja. Der Fall ist meines Erachtens noch nicht, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, ne?
Nee, ich glaube auch.
Ja, das wird noch hochgehen. Da haben viele Leute auch drauf geschaut in der letzten Woche. MDR hat auch darüber berichtet, auf diverse andere Online-Medien. Also spannend. Aber ja, das zeigt auch wieder mal, wie Digitalisierung und neue Technologien sicherlich auch altbekannte juristische Probleme doch mal in neues Gewand bringen, ne?
Ja, genau. Und eben grundsätzlich, vielleicht um das nochmal abzuschließen, was den 229 BGB eben ausmacht, also man braucht eben diesen Anspruch, den man grundsätzlich hat, ja, den man auch vor Gericht durchsetzen kann, aber der eben nicht durchgesetzt werden kann, wenn jetzt obrigkeitliche Hilfe ausbleibt.
Ja, das ist eine gewisse Eilbedürftigkeit. Genau. Da. Ich meine, es wäre ihm nicht zugemutend gewesen, wenn er da gelegen hätte und hätte dann zum Mobiltelefon gegriffen und hätte dann meine wegen den sächsischen Datenschutzbeauftragten angerufen.
Aber vielleicht die Polizei, ne? Denn wenn da tatsächlich Straftatbestände auch eine Rolle spielen, dann wäre das ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, inwieweit das in der Diskussion vor Gericht eine Rolle spielte. Das ist eben so ein bisschen das Problem, ne? Auf Amtsgerichtsebene ist eben selten ein Fall so prominent, dass da eine umfangreiche Pressearbeit gemacht wird. Das heißt, wir kennen hier nicht alle Umstände, auch nicht alle Erwägungsgründe, die das Gericht gehabt hat bei der Abfertigung des Urteils. Aber die sind jedenfalls zum Ergebnis gekommen, dass hier sozusagen der Mann in diesem Fall, in dieser Konstellation tatsächlich zu diesem drastischen Mittel greifen durfte. Und eben, das ist auch im Rahmen dieser Selbsthilfe möglich, tatsächlich Dinge zerstören darf. Ne? Also das ist grundsätzlich vom 229 erfasst. Und hier hat zumindest das Amtsgericht Riesa gesagt, ist möglich.
Also ein Kuriosum, wir werden an dem Fall dranbleiben, euch nochmal berichten, wie das weitergeht. Sicherlich Konstantin als auch Corinna oder wenn ich mal wieder hier mit am Start bin. Aber kommen wir jetzt zum Abschluss zu der altbewohnten Kategorie, das gerechte Urteil. Und da hattest du heute was im Kontext, Adelstitel und wir haben vorhin schon über Personalausweise im anderen Kontext gesprochen, aber es geht auch um Ausweise.
Deswegen möchten wir dieses gerechte Urteil hier Konstantin, unserem Baron, widmen. Und der sicherlich auch das eine oder andere dazu hätte sagen können, aber das nächste Mal. Es war ein Urteil vom Verwaltungsgericht Freiburg, das wir zutiefst gerecht finden. Wurde uns übrigens wir haben es auf Twitter entdeckt. Das war auch wieder so eine Entscheidung, die die sehr rege Kanzlei Öffel-Abrah mit ihrem Twitter-Account öffentlich gemacht hat. Und das war wirklich ziemlich launig auf immerhin 91 Randnummern. Also es ist ein sehr ausführliches Urteil, das ich mir gestern Abend im Zug durchgelesen habe. Ich fand es wirklich sehr schön. Musste öfter mal auch ein bisschen schmunzeln. So, und um das Ergebnis mal vorwegzunehmen, es gibt, das können sich mal alle sozusagen aufschreiben, es gibt einen Anspruch auf Ausstellung eines Personalausweises, in dem im maschinenlesbaren Teil der Familienname des Inhabers nicht in einer auf die Buchstabenfolge Schwein abgekürzten Form dargestellt wird. So war es nämlich bei ihm tatsächlich. Dieser Mann hieß Freiherr Schenk zu Schweinsberg. So, und daraufhin habe ich mir übrigens jetzt mal meinen eigenen Personalausweis auch angeguckt. Es ist tatsächlich, der Name auf der Vorderseite ist voll ausgeschrieben, aber es gibt hinten auch nochmal, es gibt mehrere Orte am Personal, auf dem Personalausweis, wo dann dieser Name nochmal auftaucht, aber nur dann, wenn er 30 Zeichen nicht übersteigt.
Okay.
Ja. So, und das Ganze, ahnt man natürlich nicht, aber das sind Regeln, die aufgestellt hat die Internationale Zivilluftfahrtorganisation.
Hat ja wahrscheinlich was mit Einlesen von Daten zu tun, wenn ich da einchecke, auschecke am Flughafen,
genau,
um dann die Prozesse nicht entsprechend zu stören.
Es geht um die maschinelle Lesbarkeit.
Ja, so. Genau.
Und bei ihm führte das eben offensichtlich dafür, diese Limitierung auf 30, dass er mit Schwein abgekürzt wurde. Also Freiherr Schenk zu Schwein.
Ist ja ein Freiherr Schenk zu Schwein anwesend
geworden. Ja, genau. Und nicht Schweinsberg. So, und dann braucht übrigens, also das Ganze ist im Zusammenhang mit dem Vornamen zu sehen, das Ganze wird so abgekürzt, dass beim Vornamen noch der erste Buchstabe auftaucht. Ja, und er wollte eigentlich eine Änderung. Also der hat ihn wieder abgegeben, hat dieses Ding bekommen, hat es gesehen, war zutiefst peinlich berührt und wollte es zurückgeben und hat gesagt, bitte tu mir noch einen Gefallen und macht das anders, nimmt zwei Buchstaben von meinem Vornamen, also Gu, vielleicht heißt er Gustav oder Gunther oder so, jedenfalls so, dass es nicht mehr Schwein abgekürzt wird, sondern Schwei. So. Und hat dafür, also die Menschenwürde natürlich ins Feld gezogen, Artikel 3, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, ja. Und sein Argument fand ich auch sehr schön, er hat gesagt, man ahne schon förmlich das Grinsen derer, denen der Ausweis, in welchem Zusammenhang auch immer, vorzulegen sei. Ja, also das konnte er so körperlich spüren und sah darin eben eine ehrverletzende, herabwürdigende Verstümmelung seines langadligen Familiennamens. Und deswegen fühlte er sich in seiner Herkunft diskriminiert. So, ja. Und dann wurde ein Verwaltungsvorgang gestartet und die haben das abgelehnt und haben gesagt, an diesen Regeln können wir ehrlich gesagt nichts ändern. Mhm. Ja. So, die sind nun mal international so und so be it. Und dann hat der Widerspruch eingelegt und ist in die Klage gegangen und es war eine Verpflichtungsklage.
Also das wäre meine Frage gewesen, will er damit den Verwaltungsakt aufheben oder will er die Kommune, die Behörde verpflichten, ihm denn eigentlich den Ausweis so auszustellen, wie er es persönlich haben will?
Das ist das Interessante, also jetzt hier geht jetzt sehr ins Verwaltungsrecht, aber es ist vielleicht auch mal notwendig und auch nicht ganz uninteressant. Denn hier ist tatsächlich die bloße Herstellung des Personalausweises ist ein Realakt und hat eben keine Verwaltungsaktqualität. Ja? Aber die Weigerung, die gewünschte Änderung vorzunehmen, ist ein Verwaltungsakt. Mhm. Und gegen den kannst du vorgehen.
Ja klar, weil die individuell an mich gerichtet ist. Genau. Das verstehe ich schon. Ja.
Und mit einer Verpflichtungslage eben vorgehen. Also das sozusagen jetzt die rechtlichen Hintergründe. Viel tiefer müssen wir da auch gar nicht reingehen. Aber tatsächlich hat jetzt das Verwaltungsgericht Freiburg dem auch Recht gegeben und gesagt, naja, also mit Menschenwürde, ehrlich gesagt, hantieren wir jetzt hier zwar nicht, ja, weil das war jetzt, das ist so eine maschinelle Herangehensweise gewesen, ja, das ist nun einfach mal so, damit wurde ja nicht gezielt derjenige hier rausgepickt, ja, und beleidigt und verunglimpft, sondern das ist so passiert, aber es ist trotzdem ein Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht, weil sie eben tatsächlich ihm zugestanden haben, dass das wirklich zu Peinlichkeiten führen kann, weil das ist ja etwas übrigens auch im Gegensatz zum Reisepass, das wird ja oft verlangt von Hotels, die dann hinten noch die Wohnadresse abschreiben und so weiter und sich dann vielleicht bei dieser Gelegenheit über diese Abkürzung wundern und womöglich auch lustig machen. So, und deswegen haben sie ihm Recht gegeben und in Gedenken an Konstantin wollen wir das einfach zutiefst gerecht finden. Und damit sind wir jetzt auch bei einer guten Stunde ans Ende unserer Sendung gekommen. Danken für die Für die Aufmerksamkeit.
Ja, es war launig, es war kurzweilig. Ich hoffe für euch da draußen, an den Kopfhörern, am Äther auch. Ja, und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, wieder mal.
Ja, na gerne. Und wir bitten natürlich, wie stets, um Feedback, gerne auch im iTunes Store mit Hilfe von etlichen Sternchen. Und wer auch noch inhaltliche Kritik oder Anregungen oder wie auch immer loswerden möchte, den würde ich nochmal gerne auf unsere Blogseite hinweisen, blogs.faz.net/Einspruch. Da könnt ihr auch Längeres an verfertigen, Informationen abladen, was immer für uns interessant sein könnte. So, dann ist nächste Woche alles beim Alten, wieder am Mittwoch zusammen mit Konstantin, und wir wünschen eine schöne Restwoche. Bis dann, tschüss.
Ciao, ciao.